Heute geht es um Glauben und Vertrauen. Und da gab es in Deutschland vor langer Zeit einen Landwirt, so ein richtiger Landwirt, so wie man ihn sich vorstellt, richtig schön breit. Der hatte Hände, die haben ausgesehen wie Bratpfannen, so groß. Von der Arbeit. Ein Mann, der, wenn man ihn gesehen hat, der hat immer irgendetwas getan, er war immer aktiv, aber man kannte diesen Mann noch mal wegen was anderem, nämlich, dass er ein sehr gottesfürchtiger Mann war. Glaube an Jesus Christus, Glaube an Gott war für ihn immer an erster Stelle. Dieser Mann, der hieß Huschwadel. Schon mal was gehört vom Huschwadel? Also der Huschwadel, das war schon ein ganz besonderer. Also wenn der kam, wussten die Leute, man darf ja keinen Witz über Gott machen oder irgendwie sowas, weil dann gibt es Ärger. Und mit Händen, die so groß sind wie Bratpfannen, will sich keiner anlegen. Und deswegen, das war immer klar. Man konnte mit ihm sonst alles, nur das durfte man nicht. Der Ortsvorsteher, gibt es hier Ortsvorsteher? Oder wie würde man ihn hier nennen? Bürgermeister oder sowas. Also der, der für den Ort zuständig war, der kam dann mal auf eine ganz interessante Idee. Der kam nämlich auf die Idee, mal einfach um den Ort ein bisschen wichtiger zu machen, einen Professor aus der Stadt zu holen, aus der Universität, der einen Vortrag halten sollte. Und er bekam von einem Freund einen Wink, wen er da einladen könnte. Und so hat er einen Professor eingeladen, der sollte reden zum Thema, warum es Gott nicht geben kann. Das Raunen ging durch den Ort. Und eigentlich wäre zu so einem langweiligen Uni-Professor-Vortrag niemand gegangen. Aber sie wussten eins, alle miteinander, wenn der das macht und der Huschwadel kommt rein, dann ist das besser als jeder Krimi im Fernsehen. Also haben sie den Professor eingeladen, der Ortsvorsteher war hochbegeistert. Übrigens hat der Ortsvorsteher dann auch mal gebetet, was er sonst nie tat, Herr, ich kenne dich zwar nicht, aber gib, dass der Huschwadel nicht kommt. So saß der Professor vorne, erste Reihe, der Saal war gefüllt, man hat einen Stuhl freigelassen für Huschwadel. Und der Ortsvorsteher, Huschwadel kam nicht. Ortsvorsteher war glücklich, saß aufrecht da und der Professor ging nach vorne, um seinen Vortrag zu halten. Warum es Gott nicht geben kann, erster Grund, bla 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 bla. Ortsvorsteher glücklich, Menschen gelangweilt. Huschwadel ist nicht da. Professor, zweiter Grund, warum es Gott nicht geben kann, bla 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 bla. Dritter Grund, warum es Gott nicht geben kann, bla 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 bla. Plötzlich geht hinten die Tür auf. Professor weiß nicht, was los ist. Ortsvorsteher guckt nach hinten und er geht mindestens 20 Zentimeter nach unten im Stuhl, wo er sitzt. Die Leute wachen auf, sind genauso begeistert wie ihr jetzt. Denn wer kommt herein, der Huschwadel? Es gibt nur noch einen Stuhl, da sitzt der natürlich hin. Warum es Gott nicht geben kann, Grund Nummer 4, bla 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 bla. Die Leute warten, jetzt geht's gleich los. Grund Nummer 5, warum es Gott nicht geben kann, bla 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 bla. Huschwadel bleibt ganz ruhig, Leute sind enttäuscht. Ist er krank? Hat man ihn bezahlt, damit er schweigt? Ortsvorsteher sitzt wieder ein bisschen aufrechter da. Grund Nummer 6 waren wir, gell? Warum es Gott nicht geben kann, bla 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 bla. Grund Nummer 7, bla 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 bla, die Leute sind wirklich enttäuscht. Und jetzt kommt er zum letzten Grund, Grund Nummer 10, bla 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 bla. Alle sind ruhig, Ortsvorsteher glücklich und zufrieden, strahlt wie ein Maikäfer. Aber dann macht der Professor einen entscheidenden Fehler. Der Professor sagt seinen letzten Punkt, kommt zum Schluss und sagt, und ich möchte Ihnen zum Schluss noch etwas sagen. Wenn es diesen Gott tatsächlich gibt, dann soll er jetzt einen Engel vom Himmel schicken, der mir eine Runde haut. Huschwadel steht auf. Die Menge ist begeistert. Der Ortsvorsteher verschwindet unter dem Stuhl. Huschwadel kommt nach vorne gelaufen. Professor hat keine Ahnung, was vor sich geht. Die Leute sind begeistert. Und dann holt der Huschwadel aus und sagt, wissen Sie, für so viel Unsinn hat Gott mir gerade gesagt, schickt er keine Engel, da reicht auch der Huschwadel. Er hat nicht zugeschlagen, aber es war eine Lektion. Eine gute Lektion. Ja, wie ist das mit diesem Gott? Wie kann das sein mit diesem Gott? Und muss man an Gott glauben? Muss es diesen geben? Wir leben in einer Gesellschaft, wo doch alles erklärt wird. Alles irgendwie wissenschaftlich erklärt wird. Und das, was man nicht weiß, versucht man zu erklären, irgendwie zusammen zu stückeln und sagt dann, das wären Theorien, die wissenschaftlich bewiesen, erwiesen und erklärt sind. Ich glaube, es gibt noch viel zu vieles, was gar nicht erklärt ist. Wo kein Mensch wirklich sagen kann, so ist das und so ist das. Und deswegen kämpfe ich jetzt auch nicht dagegen an, weil warum sollte ich gegen was ankämpfen, was ja gar nicht fix ist? Ich bin kein Wissenschaftsfeind. Ich glaube, dass wir Wissenschaft brauchen. Und ich glaube, dass die Wissenschaft in ganz vielen Dingen in unserem Leben sehr, sehr viel und sehr, sehr Gutes leistet. In der Medizin, in dem, wie wir uns selber verstehen müssen, diese Welt verstehen müssen, Natur und so weiter. Aber es gibt auch Grenzen. Und deswegen gibt es auch viele Menschen, die nicht an einen Gott glauben. Die sagen, es gibt keinen Gott. Das ist der sogenannte Atheismus. Man glaubt also nicht, dass es einen Gott gibt, sondern versucht sich alles zu erklären. Und je mehr die Wissenschaft an Dingen findet, desto mehr fühlen sie sich bestätigt darin zu sagen, es gibt keinen Gott. Es gibt nur ein Problem. Wenn ich sage, es gibt keinen Gott, muss ich trotzdem mit meinem Alltag, mit den Problemen, mit den Schwierigkeiten, mit den Nöten, mit den Fragen ja fertig werden und muss Antworten finden. Natürlich, ich kann mich auch zu Tode unterhalten. Das heißt, irgendetwas tun, was mich ablenkt von den wichtigen Fragen des Lebens, von diesen drei wichtigen Fragen, woher komme ich, was mache ich hier und wo gehe ich hin? Das kann ich natürlich auch, aber irgendwann mal im Leben kommen diese Fragen und dann muss auch der, der sagt, es gibt keinen Gott, Antworten dazu finden. Und zwar Antworten, die irgendwo auch satt machen. Ein Pfarrer aus Berlin, aus Deutschland, der hat ein Buch geschrieben, das habe ich schon mehrmals gelesen, weil es mich sehr packt, nämlich er fragt oder er sagt, warum ich kein Atheist bin. Und er hat 5 Dinge gesagt, die finde ich sehr bezeichnend dafür, warum es eigentlich keinen Sinn macht, nicht an Gott zu glauben. So meistens wird ja andersrum argumentiert. Ich glaube, es macht Sinn, an Gott zu glauben. Und deswegen, warum macht es keinen Sinn, nicht an Gott zu glauben? Erstens, weil wenn es Gott nicht gibt, der Mensch keinen absoluten Maßstab für Gut und Böse mehr hat. Gibt's nicht. Wer kann sagen, was gut und böse ist? Wir wissen es aus der Geschichte bis heute noch, dass alles, was gut und böse ist, je nachdem, von wem es gesagt wird, herumgedreht wird, pervertiert wird, auf den Kopf gestellt wird und sogar manches Schlechte plötzlich gut ist und manches Gute plötzlich schlecht, oder? Wir merken es doch, wir haben es gerade gehört von Daniel, es kann sogar so weit gehen, dass in diesem System Gesellschaft die Wahrheit keinen Platz mehr hat, obwohl sie eigentlich gut ist. Und dann macht man aus der Lüge eine Notlüge und dann scheint sie wieder gut zu sein, oder? Also wenn es Gott nicht gibt, dann gibt es keinen Maßstab für Gut und Böse auf dieser Welt. Das Zweite, wenn es Gott nicht gibt, dann gibt es keine letzte Rechenschaft für die Taten und Früchte des Lebens. Das heißt, wir können tun und lassen, was wir wollen, denn wir müssen nie vor irgendjemand stehen, der dafür Rechenschaft fordert. Was ist mit diesen Menschen, die ihr Leben lang Böses, wirklich Böses getrieben haben? Sie müssen niemals vor einem Richter stehen, der über sie ein Urteil sprechen wird, über das, was sie gemacht haben. Ausbeuter und Diktatoren hätten am Ende recht mit dem, was sie gesagt und getan haben. Also wenn es Gott nicht gibt, gibt es keine letzte Rechenschaft für die Taten und Früchte des Lebens. Das Dritte, und jetzt wird es ganz persönlich, wenn es Gott nicht gibt, dann hat der Mensch keine wirkliche Identität, denn er weiß nicht, wo er herkommt. Er kann nicht sagen, ich bin made in heaven, sondern er muss letztendlich sagen, ich bin Zufallsprodukt. Aber wenn er Zufallsprodukt ist, dann ist sein Leben nichts wert. Würde hat keine Bedeutung. Zufall. Und dann passiert das, was übrigens auch im evolutionistischen Gedanken drin ist, ohne dass man das sehr oft ganz stark erwähnt, nämlich dann, dass dann das Schwache sterben muss. Das, was nichts gilt, muss sterben. Nur der Starke darf weitermachen. Der Mensch hat keine wirkliche Identität. Viertens, der Mensch hat kein wirkliches Ziel. Wir sind wie ein Schiff, das auf dem Meer treibt, ohne dass wir irgendeinem Hafen zusteuern. Wir können nur hoffen, ab und zu mal an einer schönen Insel vorbeizufahren. Aber wir haben kein wirkliches Ziel. Es ist eine Reise ohne Ankunft. Ich würde sagen, ein sehr bescheidenes Schicksal, oder? Warum ich kein Atheist bin? Eben viertens, weil ich, wenn ich keinen Gott habe, auch kein wirkliches Ziel habe. Und das Fünfte, was er erwähnt, dieser Pfarrer aus Berlin, er sagt, warum ich kein Atheist bin? Fünftens, weil ich sonst ganz alleine als Mensch, ganz alleine in diesem riesengroßen Universum wäre. Und niemand hört meine inneren Seelenschreie, wenn der Schmerz der Seele laut wird. Und den kennt jeder. Jeder Mensch auf dieser Welt kennt diesen Moment, in dem er sich weder von sich selbst noch von anderen Menschen helfen lassen kann, weil das, um was es geht, viel zu schwer ist für alle von uns. Und dann, wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es keinen, der meinen Schrei hört, dem ich meine Not sagen könnte. Und so stimmt, was Werner Heisenberg sagt, Physiker und Nobelpreisträger, er hat einmal gesagt, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft, der macht atheistisch. Aber auf den Grund des Bechers, da wartet Gott. Und da ist was dran. Denn er ist dann da. Besonders dann, wenn wir merken, wir kriegen diese Welt, einfach an diese fünf Punkte denken, wir kriegen diese Welt ohne Gott nicht in den Griff. Und das zeigt die Gesellschaft, das zeigt die Geschichte. Alle, die es versucht haben, alle, die versucht haben, Gerechtigkeit aufzubauen ohne Gott, sind kläglich gescheitert. Denn der Mensch schafft das nicht. Und deswegen bin ich zutiefst überzeugt, dass wir die drei Grundfragen des Lebens stellen müssen, um erfüllt leben zu können und die Antwort nur und wirklich nur in Gott selbst finden. Woher kommen wir? Warum sind wir auf dieser Welt? Reiner Zufall? Vielleicht sogar ein Unfall? So denken viele Menschen, gerade junge Menschen, nehmen sich das Leben. Ist das nur Zufall und Unfall? Was mache ich überhaupt hier? Was ist der Sinn meines Lebens? Warum lebe ich hier? Warum muss ich oft so durch dieses Leid, was auch dazu gehört? Es wäre doch besser, ich wäre nicht hier. Es wäre doch mehr Sinn machen. Und wo geht's hin? Was ist denn nach dem Tod? Wir hatten dieses Thema an einem der Abende schon. Was ist denn? Was kommt denn danach? Kommt dieser Tunnel, der irgendwann mal zu Licht wird und es wird ein bisschen warm? Oder ist es weitaus mehr? Ja, Glaube muss tragen. Und ich bin davon überzeugt, deswegen stehe ich hier, dass der Glaube an Jesus Christus trägt. Dass der Glaube an Jesus Christus mir Antworten gibt auf diese drei Grundfragen des Lebens und weit darüber hinaus noch viel, viel mehr. Ich weiß nicht, ob ich aufgestanden wäre, um dem Professor eine Runde zu hauen, aber mindestens gebetet hätte ich für ihn. Weil ich glaube, dass das Leben ohne Gott nicht zu erklären ist. Es gibt eine tolle Geschichte im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, eine Geschichte, die in den Büchern steht, die über das Leben Jesu erzählen. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, vier, wir nennen sie Evangelien. Evangelium heißt frohe Botschaft. Und in einer dieser Autoren heißt Johannes. Und der Johannes hat in Kapitel 4, ich würde sagen, sie gehört zu meinen Lieblingsgeschichten in der Bibel. Ich liebe diese Geschichte. Und da heißt es folgendermaßen in Johannes 4, da kam er, nämlich Jesus. Da wird Jesus fokussiert mit der Kamera, mal gucken, was er mal wieder macht. Denn Jesus war ja zu alle Überraschung zu haben. Also alle haben etwas erwartet und Jesus hat was ganz anderes gemacht. Alle haben eine Antwort erwartet, Jesus hat was ganz anderes gefragt. Also schon spannend. Man muss mal gut durchlesen. Selbst wenn man es kennt, mal gut durchlesen und merken, das ist wirklich, der Jesus ist da ganz, ganz anders. Da heißt es, da kam Jesus in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinen Sohn gab. Also in der Geschichte, sie kommen an einem Platz, der ist geschichtsträchtig. Und wenn man die Bibel kennt, kennt man die Geschichte von Jakob und von Josef und man merkt, dass dieser Jakob ein ganz wichtiger Mann war in der Geschichte Israels, des Glaubens der Nation Israel und dessen, was daraus dann geworden ist. Und er hatte einen Brunnen gegraben und das war, dieser Brunnen hatte eine doppelte Bedeutung, nämlich natürlich, dass Wasser herauskommt, aber gleichzeitig sollte dieser Brunnen zeigen, da ist ein Gott, der es gut meint mit uns und deswegen, er versorgt uns. Also es war wie ein Altar auf dem freien Feld, um Wasser zu bekommen, gleichzeitig als Zeichen. Gott ist treu, Gott versorgt. Und das wissen die. Also da kommt Jesus dahin. Und dann heißt es, das finde ich schon toll in dieser Geschichte, schon dieser Satz fasziniert mich, heißt es, weil nun Jesus müde war von der Reise. Es ist schon spannend, gell? Gott kommt nicht als Überflieger in diese Welt. Gott kommt nicht als Überflieger, das heißt, Gott kommt nicht als einer, hallo, herzlich willkommen, Gott kommt nicht als einer, der alles kann und wo plötzlich alles funktioniert und er wird nicht müde, er ist Superman, gell? Ich habe einen guten Freund, wenn der in Gottesdienst in Deutschland kommt, der hat immer ein Superman-T-Shirt an. Ich liebe das, sehr, sehr cool. Ich mag Batman zwar besser, aber okay, kann man drüber streiten. Aber der kommt immer mit seinem Superman-T-Shirt, gell? Ich bin froh, dass weder Jesus selbst, der ja Gott ist, er ist Gottes Sohn und er ist Gott selbst, weder er ein Überflieger ist, noch die ganzen Leute, die beschrieben werden. Das sind alles Leute wie wir. Die versagen mindestens so oft wie wir, aber sie machen manchmal auch was gut, tun wir ja auch. Aber was ich hier stark finde, ist, dass Gott Mensch wird und genauso müde wird, wie ich manchmal müde bin. Nochmal, er kommt nicht als einer, der über allem steht, sondern er kommt als einer, der sich so macht wie ich. Und deswegen weiß ich glaube an Jesus Christus und dieser Jesus Christus versteht mich sehr gut, wenn ich müde bin. Und ich meine jetzt äußerlich müde, aber auch innerlich müde. Und deswegen sagt Jesus an anderer Stelle, kommt her zu mir, alle, die ihr müde, ihr mühselig und beladen seid, die ihr nicht weiterseht. Warum? Weil er kann das nachempfinden. Er selbst wurde müde. Aber darum soll es eigentlich heute gar nicht gehen. Bloß die Klammer musste ich machen, weil das ist schon genial. Jesus wird müde. Und dann heißt es, er setzte sich am Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde. Und dann kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Finde ich auch cool, gell? Der Meister bleibt am Brunnen sitzen, der ist müde und schickt seine Jünger, hey, holt ihr mal das Essen. Die gucken, ob sie Döner irgendwo finden oder so, keine Ahnung. Und dann heißt es, da spricht die samaritanische Frau zu ihm, wie? Gibt's doch gar nicht, sagt diese Frau. Und sie ist im Innern verblüfft und überrascht und sagt dann, wie, du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritanische Frau? Also, ein Jude und dann auch noch ein Meister, ein Rabbi, einer, der religiös ist, wird keine Frau ansprechen. Das ging, das war No-Go, kulturell No-Go. Nichts zu machen. Und nicht nur, dass sie eine Frau war, sie kam auch noch aus dem falschen Ort. Das war ein Ort, wo man sagen würde, nein, mit denen hat man nichts zu tun. Also Frau, sorry ihr Frauen, ich mag euch sehr, aber es war halt damals so. Okay? Also verzeiht mir, wenn ich das so sage, aber das war damals so. Er ist Jude und Rabbi, sie eine Frau und kommt noch aus dem Ort, no go, geht gar nicht. Wie, du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und nicht eine samaritanische Frau, denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihm und er gebe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau, Herr, hätte ich auch gemacht. Herr, und wie willst du das machen? Du hast doch nichts, womit du schöpfen kannst. Und der Brunnen, der ist schon ziemlich tief. Woher hast du dann lebendiges Wasser? Irgendwelche Flaschen dabei, die du irgendwie rausziehst? Wie machst du das? Und jetzt kommt eine ganz wichtige Frage. Gut hinhören bitte. Denn die Frau, die setzt noch mal was nach. Sie sagt nicht nur, wie kriegst du da Wasser raus, sondern jetzt sagt sie, bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns aus diesem Brunnen gegeben hat? Sie schaut in die Geschichte und weiß, Jakob, das war einer, ohne den wären wir nicht, was wir heute sind. Und jetzt sagt sie, und bist du mehr? Antwort kommt gleich. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, dem wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Wow, was für ein Bild, oder? Oh, was für ein Bild. Spricht die Frau zu ihm, Herr, ja, gib mir solches Wasser. Klar, hätte ich auch gemacht. Und zwar ganz viel. Gib mir. Damit mich nicht mehr dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, und so ist Jesus. Jesus, Man könnte ja sagen, dass er jetzt sagt, okay, dann komm her, du kriegst was. Aber ich habe vorhin gesagt, Jesus ist ganz anders, denn Jesus antwortet mit etwas, das war noch nicht mal Thema. Jesus sagt, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder. Jetzt können wir, wenn man das lesen, könnte man sagen, aha, ganz klar, er will gleich beiden Wasser geben, damit sie beide nie wieder Durst haben, oder? Da wird es passen, anders passt es ja gar nicht. Okay, die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du richtig gesagt. Und die große Frage ist, was hat das mit dem Wasser zu tun? Was hat das mit dieser Begegnung zu tun? Was hat das damit zu tun, dass Jesus diese Frau anspricht? Was hat das jetzt alles damit zu tun? Die Frau guckt ihn an und sie merkt, oh, 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 entweder hat er meine Akte gelesen, die irgendwo abgelegt ist, digital oder so. Oder könnte ja auch Folgendes sein, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet. Also wenn du ein Prophet bist, dann rede mit mir über den Glauben. Wie geht das mit dem Glauben? Und dann sagt sie, unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus antwortet und sagt, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch, also auch nicht hier in Meran, in den schönen Bergen oder Knottenkino. Nein, keine Location, kein Ort, der festgelegt ist, der heilig wäre, wo man unbedingt hin muss und nur da Gott findet, sondern es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbetet werden. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Und da redet er von sich selbst. Ich komme von den Juden und ich bin das Heil. Und dann sagt er, aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Ich mache es jetzt mal ganz einfach und nicht zu theologisch, nämlich aus dem Herzen. Aus einem neu gemachten Herzen, das will er sagen. Aus einem neu gemachten Herzen, keine Location. Das alles ist nicht nötig, das ist gut oder mag gut sein, aber es ist nicht nötig, denn es kommt auf was anderes an. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm, jetzt kommt's, jetzt wird's ganz spannend. Ich weiß eins, das ist so wie in der Schule, gell? Ich weiß noch was. Und die Frau macht genau das. Sie hört das mit der Anbetung. Sie merkt, dass er ein Prophet ist. Sie merkt irgendwie, dass er der Sache ihres Lebens auf die Spur kommt, ohne dass er sie je vorher gesehen hat und in keiner Zeitung von ihr zu lesen war. Und dann sagt sie, ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Und wenn dieser kommt, der wird uns alles klar machen. Und dann sagt Jesus, ich bin es. Ich bin der Christus. Ich bin der Messias. Tolle Geschichte, oder? Darf ich noch ein paar Sachen zu der Geschichte sagen? Nummer 1. Wie ist das mit dem Vertrauen? Ich vertraue Jesus Christus aus einem Grund. Und das hat diese Frau hier erfahren. Er definiert meine Identität. Diese Frau kommt hin und sagt, ich bin ja nur eine Frau, die aus Samarien kommt. Ich bin nichts, sagt sie eigentlich damit. Und jetzt kommt Jesus und spricht mit dir und damit sagt er, du bist wertvoll. Du bist geliebt. Gott spricht mit dir. Wow. Gott lässt dich nicht links liegen, weil du so bist, wie du bist oder wie andere sagen, dass du bist. Sondern Gott lässt sich mit dir ein. Und es gibt keine größere und höhere Würde, als das zu wissen. In Jesus Christus kommt Gott mir nahe und lässt sich mit mir ein. Egal, welchen Bildungsgrad ich habe, egal, wie schlau ich bin, egal, wie ich aussehe, egal, wie meine Vergangenheit ist, egal. Er sagt du zu mir und sagt du zu dir. Das ist auch großartig, oder? Und ich sage jetzt nicht, guck dich mal an, aber guck dich mal an. Schau in deine Geschichte. Er kommt und sagt, ja, ich will mit dir zu tun haben. Der Macher des Lebens garantiert, dass ich kein Zufall bin. Der Macher des Lebens garantiert, dass ich kein Zufall bin. Dass ich dass ich gewollt bin. Du bist gewollt. Du bist geliebt. Du bist angesprochen. Du ganz persönlich. Und selbst wenn du dich heute Morgen ganz alleine fühlst, wenn du heute Morgen sagst, da ist niemand, der mit mir spricht, doch, da ist einer. Und vielleicht merkst du es jetzt in deinem Herzen, dass er gerade zu dir spricht und sich da was bewegt. Warum? Weil er definiert deine Identität als unglaubliches, geliebtes Geschöpf des Himmels und der Erden, des Schöpfers des Himmels und der Erden. Ich habe einen Freund, der heißt Christian, Daniel kennt ihn auch, der heute hier war, der hat Down-Syndrom. Ich kann euch sagen, der ist Christ, der lebt mit Jesus. Manches versteht er, manches auch nicht, aber ist Wurst. Manchmal würde ich mir wünschen, ich könnte so glauben wie er. Und manche Menschen, die kommen mit ihm zu tun haben, die wissen erst gar nicht, was mache ich mit dem. Kann man mit dem reden? Mit Christian kann man viel reden und viel lachen. Aber das Einzige, das Erste, was er immer wieder sagt, dass er Jesus zum Freund hat. Seine Identität ist durch diesen Jesus gesichert. Wie gut. Und das macht einem auch ganz gelassen. Das Wort Gelassenheit im Deutschen, sind wir wieder beim Mittelhochdeutschen, kommt aus dem Wort Gelatzenheit und heißt eigentlich, kommt von der Wortwurzel her, aus dem Begriff Gottergebenheit. Gelassene Menschen sind Menschen, die sich Gott ergeben. Die ihr Sein, ihre Identität in die Hand Gottes legen. Warum? Weil sie da sicher sind und deswegen gelassen sein können. Erstens in dieser Geschichte also eine definierte Identität. Zweitens, jetzt mache ich ganz schnell, weil sonst sind wir ja bis morgen noch hier, oder? Das Mittagessen wartet wahrscheinlich, oder nicht? Nö, also machen wir weiter. Zweitens, erfüllende Lebensquelle. Ich fand es cool, hab das noch nie gehört, Daniel, Salzwasser trinken. Stimmt, macht keinen Sinn. Salzwasser macht noch durstiger. Und wir leben in dieser Welt, wir leben in dieser Gesellschaft voller Brunnen, die Salzwasser spenden. Und deswegen sind wir nie satt. Die Werbung, die weiß das. Die Werbung weiß ganz genau, dass der Mensch nie satt ist. Und deswegen sagt sie ihm immer wieder, das brauchst du auch noch und dann wirst du satt sein. Dann kauft man das, ist man satt? Nein. Das fängt bei der Seife an. Die hat eigentlich schon immer weiß gewaschen, aber jetzt kommt die neue Seife, die wäscht noch weißer. Okay, brauche ich. Brauche ich. Wir werden nie satt. Angefangen bei solchen Dingen, die nicht viel Bedeutung haben, bis hin zu dem, was große Bedeutung hat. Du wirst nicht satt, du brauchst, aber es ist Salzwasser. Wir werden noch durstiger, wollen noch mehr. Und dann kommt dieser Jesus und sagt, nee, ich nicht. Warum? Weil ich bin anders. Die Frau fragt, bist du etwa mehr wie Jakob? Bist du mehr wie diese Gesellschaft, die uns Brunnen gibt, die Salzwasser spenden? Und Jesus sagt, ja, Jesus ist mehr. Denn wenn er nicht mehr ist, dann ist er wie einer von uns. Und dann keine Chance. Aber deswegen, diese Frau stellt die richtige Frage. Ich fordere jeden, der heute hier ist, heraus, diese Frage Jesus zu stellen. Bist du etwa mehr? Und dann wird Jesus sagen, ja, ich bin viel mehr. Ich bin zwar kein Überflieger, aber ich bin das Netz unter deinem Leben, das dich auffängt, wenn du fällst. Ich bin da, wenn alle anderen gehen. Ich erfülle dein Herz mit einer Freude, die nicht von dieser Welt ist. Und so könnte man diese Liste weitermachen und weitermachen. Ja, Jesus ist mehr. Er konnte übers Wasser gehen. Er konnte Kranke heilen ohne irgendwelche Probleme. Er konnte Menschen, deren Leben dunkel geworden war, frei machen, befreien. Das alles ist Jesus. Das macht er bis heute. Das macht er bis heute. Drittens, bereinigte Vergangenheit. Da kommt diese Frau plötzlich ins Schwitzen. Warum? Weil Jesus sagt, hol mir deinen Mann. Und sie genau weiß, nee, ich habe zwar schon ein paar gehabt und jetzt auch wieder einen, aber mein Mann ist nicht. Ich will jetzt mal ganz ehrlich sein, ich weiß, sind viele Christen unter uns da, das nehmen wir manchmal, um anderen Leuten Druck zu machen, die so wie wir sagen, in Sünde leben. Jesus macht hier keinen Druck. Jesus holt das heraus, um der Frau zu zeigen, dass es auch bei Jesus möglich ist anzukommen, egal wie schwierig, wie dreckig und wie dunkel unsere Vergangenheit ist. Wir müssen bei Jesus unserem Dreck am Stecken nicht verstecken. Wir dürfen mit dem kommen und er verurteilt nicht, denn er ist gekommen nicht um zu verdammen, sondern um selig zu machen. Er ist gerade gekommen, so heißt es, nicht für die Gesunden, also für die, die denken, bei ihnen ist immer alles okay, sondern er ist gekommen für die Kranken, für die, die wissen, bei mir stimmt was nicht. Und deswegen steht da im 1. Johannes 1, Vers 9, so wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Komm zu Jesus mit deiner Vergangenheit, die dich niederdrückt, und er wird vergeben und neu machen. Versteck sie nicht vor ihm. Versteck sie nicht vor ihm. Das vierte, ich mache ganz schnell. Bereinigte Vergangenheit, neue Spiritualität, ein neues geistliches Leben. Wo müssen wir anbeten? Hier, dort, Jerusalem, Kirche, Kirchturm, wo? Und Jesus sagt, weder noch. Fange an, Gott von Herzen zu vertrauen. Mach es in deinem Innern fest. Ja, ich will Jesus nachfolgen. Ich will mit ihm leben. Ich will mein Leben ihm geben. Ich will für ihn leben und mit ihm leben und durch ihm leben. Und Jesus wird plötzlich Mittelpunkt dessen, was dich ausmacht, was dein Herz ausmacht. Und dann brauchst du das Äußere nicht mehr. Moment, ich glaube, es ist wichtig, dass wir zusammenkommen an so einem Ort. Aber das ist nicht die Vorgabe. Versteht ihr? Das ist die Zugabe Gottes. Nicht die Vorgabe, sondern die Zugabe. Um durchzuhalten und mit anderen zu reden, komme ich zusammen und wir singen gemeinsam, hören Gottes Wort. Aber das ist nicht die Vorgabe, das ist die Zugabe. Und das Letzte, das Fünfte, er gibt eine ewige Erlösung. Er kommt als einer, der müde ist und ist doch der Messias, der Retter der Welt. Jesus Christus ist der Retter, der Erlöser dieser Welt. So, und jetzt kommt das mit dem Wohlwollen und Kompetenz. Ich habe, glaube ich, erwähnt, ich habe einen Freund, einen sehr guten Freund, ich würde sagen, es ist mein bester Freund, der verkauft Versicherungen. Habe ich schon erwähnt, gell, an diesen Abenden. Wer nicht da war, hat Pech gehabt. Aber ich lege jetzt noch mal ein bisschen nach. Dieser Freund, der verkauft viele Versicherungen. Und er hat auch meine Versicherung. Also ich habe meine Versicherung auch bei ihm. Auto und so weiter. So, warum sollte ich ihm vertrauen? Warum sollte ich jemandem Vertrauen schenken in meinem Leben? Es gibt eine soziologische Studie, die gemacht wurde vor einigen Jahren. Man hat versucht festzustellen, was muss ein Mensch bieten, damit man ihm vertrauen kann, wirklich vertrauen kann. Und das Ergebnis waren genau diese zwei Worte, Wohlwollen und Kompetenz. Warum? Ganz einfach. Wenn ich zu meinem Versicherungsvertreter gehe, habt ihr Versicherungsvertreter? Ja, also wenn ich zu meinem Versicherungsvertreter oder Verkäufer gehe und nehmen wir mal an, er meint es richtig gut mit mir, er ist mein Kumpel, mein Freund, wir essen zusammen gutes Steak und trinken guten Wein und Brennnesselknödel und toll. Er meint es super gut mit mir, aber er ist nicht kompetent, er blickt es nicht. Sagt man hier auch, er blickt es nicht? Er versteht es nicht, er kann es nicht, dann verkauft er mir irgendeine Schrottversicherung und das ist schlecht. Drehen wir mal um. Nehmen wir mal an, er ist kompetent. Er blickt voll durch, wie das ist mit den Versicherungen, was ich brauche in meinem Leben, dass mir nie was fehlt. Aber er meint es nicht gut mit mir. Dann weiß ich nicht, was er mir verkauft, oder? Weil dann ist er nur auf sein Geld aus, besser gesagt auf meins, was dann seins ist. Also Wohlwollen ohne Kompetenz ist nichts. Kompetenz ohne Wohlwollen geht auch nicht, kann ich nicht vertrauen. Aber wenn beides zusammenkommt, dann kann ich vertrauen. Bei Jesus Christus kommt beides 100% zusammen. Er ist wohlwollend, er liebt dich, so wie du bist. Und er ist hochkompetent, denn er ist der Macher des Lebens. Und deswegen Vertrauen. Ich vertraue nicht einfach jedem, aber ich vertraue Jesus. Weil er mich liebt, weil er mir vergibt, weil er mit mir durch dick und dünn geht, weil er mich verteidigt. Aber ich vertraue ihm auch, nicht nur, weil er so wohlwollend zu mir ist, sondern weil er es auch kann. Und er kann das Schwierigste auch noch, nämlich mich über den Tod hinaus retten. Und er schenkt mir ewiges Leben. Und diese Hoffnung habe ich. Voll Hoffnung. Voll Hoffnung. Diese Frau ist hüpfend heimgegangen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich muss ehrlich sagen, es war wunderschön hier. Ich freue mich auch ein bisschen wieder zu Hause zu sein. Darf ich das? Ist das okay? Aber mein Herz geht hüpfend nach Hause. hüpften von den Begegnungen, aber hüpften vor allen Dingen von eins, dass ich gemerkt habe, es gibt ja Menschen, die ihr Herz geöffnet haben für das, was Jesus in ihr Leben hineinbringen kann. Diese Dinge, die diese Frau erfahren hat und die ganz konkret und ganz real sind und erlebbar sind und erfahrbar sind und das Herz erfüllen und ein hoffnungsvolles Herz draus machen. Ich will dich nochmal heute Morgen einladen, dass du es diesem Herrn einfach sagst und sagst, ja Herr, ich will das auch. Das soll mein Leben ausmachen von heute an. Vielleicht zum ersten Mal sagst du ihm das oder vielleicht auch wieder, weil du als Christ müde geworden bist. Dann setz dich zu Jesus an den Brunnen und lass dich von ihm erfüllen. Amen. Ich bete. Guter Herr, ja, dir kann man, nein, dir muss man eigentlich vertrauen. Du bist wohlwollend, du bist kompetent. Ich freue mich, dass ich an einen Gott glauben darf, der mehr ist als eine Figur, die dasteht und nichts tun kann und nichts sagen kann und nichts hört, sondern dass ich in dir ein Gegenüber habe, das mein Leben trägt, so manches auch erträgt, aber mich nie alleine lässt. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier sitzt und für all die, die an den Abenden hier gesessen sind. Und ich bitte dich, Herr, dass du deutlich machst, dass du an ihr Brunnen gehst und ihnen deutlich machst, dass du für sie da bist. Danke dafür, Herr. Danke für dein Wohlwollen und danke für deine Kompetenz. In deinem Namen. Amen.